Kapitel 6, Verse 1 bis 13 nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso, und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit.
Ich habe mir mein eigenes Mikrofon mitgebracht. hallo. Ein herzliches Willkommen auch von mir oder ein herzliches Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Benjamin Kaden, bin Pastor im Kreuzberg-Projekt. Da kam ja gerade schon ein bisschen Stimmung auf, ne? Also vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich fühle mich hier sehr wohl aufgenommen. Und ich kenne Steffen, wir sind über ein paar Netzwerke miteinander verbunden und auch so freundschaftlich ganz gut verbunden. Und ich habe schon sehr von seiner Lebensweisheit und von seiner Erfahrung profitieren können. Und für mich ist auch immer so ein bisschen eine Ermutigung, von euch hier zu hören, was so mittendrin passiert, auch wenn ich erst einmal hier war, aber man hört immer mal so ein paar Sachen und das ist sehr schön und deswegen genießt das, freut euch daran. Und das ist nicht das, weswegen ich hier bin, sondern ich möchte jetzt was zu dem Text erzählen, den wir gerade gehört haben. Danke für das Vorlesen auch und bevor wir richtig starten, bete ich nochmal. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir für diese Geschichte, die zeigt, wie du bist und die über dich erzählt und die auf eine anhand dieser Geschichte zeigt, wie du handelst und wie du tickst und wie du dir diese Welt vorstellst. Und ich bitte dich, dass du uns jeden Einzelnen in diesem Text begegnest und dass du zu uns sprichst und dass wir dir deine Liebe und deine Kraft darin begegnen können. Amen. Okay, erstmal, irgendwie ist das doch ein ganz schöner Text, oder? Vielleicht gerade so an so einem Tag wie heute, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, kann man sich das ganz nett vorstellen, ja, so ein Picknick. Schön im Sommer im Park. Ja, hier wird ja auch geschrieben, dass da Gras war, wo sich die Leute setzen. Das klingt irgendwie ganz angenehm. Und man hat so vielleicht vor dem inneren Auge, hat man so wie die Leute auf ihren Picknickdecken sitzen, ganz gemütlich und ihre Picknickkörbe dabei haben. Ja, und dann jetzt kommt schon der Bruch, weil die Körbe sind ja leer. Aber irgendwie kommt vielleicht doch so ganz schnell so ein leicht romantisches Bild hier auf. Aber das war nicht einfach nur ein schönes Picknick. Jesus wollte mit seinen Jüngern eigentlich Ruhe und Stille finden. Ja, sie brauchten Stille, deswegen sind sie extra an diesen Ort gefahren, wo eigentlich niemand sein sollte. Deswegen sind sie an diesen ungewohnten Ort gekommen. Das war ein Ort, da war eigentlich, steiniges Gebirge, unwegsames Gelände, felsiges Gebiet, es gab viele Höhlen auch. Es war ein bisschen fernab der Zivilisation. Das war eigentlich kein Wohngebiet hier. Aber es war doch ein Ort, wo man irgendwie sich ganz gut verstecken konnte. Ja, und das war sehr ein attraktiver Ort eigentlich für Gegner des Regimes. Es war die Brutstätte auch für Widerständler gegen die römische Besatzungsmacht. Und Kriminelle und Ausgestoßene hatten hier irgendwie einen Ort. Ja. Man konnte sich gut in den Höhlen verstecken, man konnte Unterschlupf finden, da konnte man keinen Soldatentrupp durchziehen, also konnte kein Sixpack anrücken und da mal eine Hausdurchsuchung machen. Das war relativ schwierig. Also das war eigentlich ein ziemlich eigenartiger Ort. Und hier kommen auf einmal eine riesen Menschenmenge zusammen. Nämlich 5000 Männer, können wir lesen. Und rein rechnerisch müsste man noch die Familienangehörigen mit dazu zählen und würde vielleicht so irgendwo bei 15.000 bis 20.000 Menschen landen. Es könnte aber auch sein, dass es wirklich nur Männer waren. Nämlich kampfbereite Männer. Männer, die bewaffnet waren und den Aufstand proben wollten. Ein paar Verse später können wir lesen, dass diese Männer Jesus zu ihrem Anführer machen wollten. Ein König, der gegen die Römer loszieht, der ein Zeichen setzt, der das Land Israel, das Volk Gottes, endlich wieder frei macht. Ein König, der diese Not, diesen Missstand endlich mal angeht und besiegt. Und das ist irgendwie das, was immer wieder bei so Texten mitschwingt und hier irgendwie auch besonders. Ja, jemand, der mit Stärke gegen die Ungerechtigkeit vorgeht. Und im Besonderen darf die Ungerechtigkeit, dass sie von Heiden, von den Römern besetzt sind, dieses heilige Land. Das kann sich dieser Gott doch eigentlich nicht gefallen lassen, oder? Aber was macht Jesus hier? Richtig, er predigt. Und er predigt nicht nur, sondern auch noch viel zu lang. Und er sitzt mit ihm ein bisschen rum und isst mit ihm. Und das ist doch irgendwie ein bisschen überraschend, oder? Aber das ist nicht nur die einzige Überraschung in dem Text. Es gibt noch drei weitere. Drei Etappen, drei Schritte, die ich mit euch durch den Text gehen möchte. Und zwar die erste ist, Jesus überrascht die Leute dort. Jesus überrascht seine Jünger. Und Jesus überrascht uns. Ja, er überrascht die Leute, die Jünger und er überrascht uns. Fangen wir an mit dem ersten. Jesus überrascht die Leute. Dieser Text ist übrigens in allen vier Evangelien überliefert. Davon gibt es nicht sehr viele, aber das scheint wohl wirklich sehr wichtiger Text zu sein. Ja? Dass er irgendwie in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes vorkommt. Und wenn man sich so ein bisschen diese anderen Berichte anschaut, dann erscheint hier ein sehr wichtiges Detail, zum Beispiel in Markus, wo wir lesen können, dass Jesus diese Menge sah von diesen 5000 Männern und es ihn jammerte. Denn sie waren wie Schafe ohne eigenen Hirten. Und das ist so ein wichtiger Bezug in der Bibel, denn Mose, derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, verwendet ähnliche Worte kurz vor seinem Tod. Denn in 4. Mose 27 betet Mose für dieses Volk, was er gerade aus Ägypten herausgeführt hat. Und er betet für das Volk Israel um einen neuen Anführer. Und er benutzt dabei ja, fast die gleichen Worte. Und es zeigt so ein bisschen, dass hier, das unterstreicht nochmal, dass hier sowas mitschwingt, dass ein politischer und militärischer Führer für die Israeliten gesucht wird. Die Leute wollen also Befreiung. Es gibt da eine Not. Und was gibt Jesus diesen Leuten? Er gibt ihnen Brot. Warum macht er das? Vielleicht muss man noch mal ein bisschen die Bedeutung von Brot hervorheben. Ja? Für uns heute bedeutet Brot vielleicht ein Nahrungsmittel. Vielleicht bedeutet es auch Kohlenhydrate. Ja? Oder vielleicht bedeutet es auch die bösen Kohlenhydrate, die man nicht auf der Nahrungsliste haben sollte. Aber für damalige Verhältnisse war Brot ziemlich wichtig, weil es war eigentlich das einzige Nahrungsmittel. Wenn was auf den Tisch kam, dann war es meistens Brot. Und ja, Brot hatte eigentlich so eine große Bedeutung, dass es fast schon sprachlich gleichzusetzen war mit Nahrung. Da, wo Nahrung war, da war Leben. Und Jesus benutzt hier dieses einfache Mittel Brot, dieses ganz Alltägliche, ja, es war noch viel alltäglicher als vielleicht für uns heute, und benutzt dieses Brot, um einen Punkt zu veranschaulichen, der noch viel tiefer eigentlich geht. Und wenn man dieses ganze Kapitel 6 in Johannes so durchgeht, merkt man, dass Jesus eigentlich, ja, dass sich das immer mehr, diese Idee von dem Brot, dass sich das immer mehr zu einer geistlichen und spirituellen Dimension verdichtet. Jesus zeigt, dass diese einfache Suche nach dieser physischen Komponente nur der Hinweis ist auf was Tieferliegendes. Jesus sagt am Ende des Kapitels in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Damit sagt er, ihr habt einen Hunger in euch, den physisches Brot nicht stillen kann. Und wenn ihr diese Leere in euch nicht gestillt bekommt, dann werdet ihr für immer hungern. Jede Aktion, diese Welt zu verbessern, die Not zu beseitigen, jede Rebellion wird schiefgehen, wenn ihr nicht vorher lernt, mit diesem inneren Hunger umzugehen. Und nicht nur jede Absicht, die Welt zu verbessern. Ja? Jedes Leben wird irgendwie schiefgehen, wenn diese Frage nicht geklärt ist. Wo wird dieser innere Hunger des Herzens gestillt? Jesus sagt also, ihr habt einen Hunger, den nur ich stillen kann. Jean-Paul Sartre sagte einmal etwas, was so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Er war kein Christ, aber er sagt was sehr Spannendes. Er sagt, dass Gott nicht existiert, kann ich nicht leugnen. Das ist ein bisschen vertrickt, weil er zweimal Nein sagt, aber er ist Atheist, also er glaubt nicht an Gott, bedeutet das. Und der Satz geht aber noch weiter, dass mein ganzes Wesen nach Gott schreit, kann ich nicht vergessen. Er glaubt nicht an Gott, aber er merkt, dass da irgendwie so ein Hunger ist nach diesem Gott, dass da ein Hunger ist nach mehr. Er hat Hunger auf etwas, was eigentlich nur, wenn es ihn geben würde, dieser Gott ihn geben kann. Und Jesus sagt, ich kann als Einziger, ich als Sohn Gottes, kann diesen Hunger stillen. Und dieser Hunger ist eigentlich eine ziemlich ernste Sache. Denn dieser Hunger möchte immer gestillt werden. Und wenn er das nicht gestillt wird, dann wird der lauter oder wird immer laut schreien. Und wenn man sich so umschaut oder vielleicht im eigenen Leben schaut, dann muss man doch beim genaueren Hinschauen irgendwie sehen, dass dieser Hunger immer wieder gestillt werden muss und dass man vielleicht fast Unmenschliches manchmal versucht zu vollbringen, um diesen Hunger zu stillen. Ja, mit Sex, mit Geld, mit Nummernkonten, mit Spielen, mit Ablenkungen, mit Pornos, mit Computerspielen, mit Sicherheiten, mit guten Versicherungen, mit Erfolg, mit Macht, mit Hobbys, mit noch einem Video aus der Mediathek, mit Frauen, mit Fernsehen, mit Betäuben, mit irgendwas. Ja, vielleicht mit Männern, mit Drogen, mit Bier oder mit Träumen, mit der Sehnsucht nach Urlaub, mit verschiedenen Zielen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was man versucht, um gegen diesen Hunger vorzugehen. Aber Jesus sagt, das Brot, das allein diesen Hunger stillen kann, das kann ich euch geben. Und es gibt uns ein besseres Verständnis für dieses Wunder hier auch. Denn Jesus macht hier nicht einfach nur kein Hollywood-reifes, glitzerndes Spektakel. Dieses Wunder ist keine Machtdemonstration. Das müsste schon eigentlich ein bisschen anders aussehen, ja? Müsste schon ein bisschen spannender ja eigentlich sein. Sondern das Wunder, was hier Jesus vollbringt, und wenn man sich das eigentlich genauer anguckt, hat jedes Wunder von Jesus was damit zu tun. Dieses Wunder zeigt eigentlich die erlösende Macht seines Wirkens. Dieses Wunder verdeutlicht das Wesen Gottes. Es verdeutlicht, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Das physische Brot ist begrenzt. Es könnte niemals all diese Leute satt machen. Aber durch Jesus können alle satt werden. Jesus verweist er zeigt auf das eigentliche Problem des Menschen. Er spricht über den Hunger des Herzens im Menschen und stellt die Frage, wo bekommst du deinen Hunger gestillt? Was tust du? Welches Brot nimmst du zu dir? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus überrascht seine Jünger. Wo sollte man jetzt hier auf einmal Essen herbekommen? Ja, das war keine posierende Straße in einer größeren Stadt, sondern eine ziemlich einsame Gegend. Aber die Leute hatten Hunger. Philippus, einer der Jünger von Jesus, der hat sich ziemlich gut vorbereitet, merken wir hier. Der hat seine Hausaufgaben gemacht. Er sagt, wir würden enorm viel Geld brauchen, um all diese Leute satt zu machen. Und irgendwie hatte sich Philippus eigentlich schon so ein bisschen einen Grund zurechtgelegt, warum gerade er nicht helfen kann. 200 Denare, da sind wir raus als Jünger. Da können wir nichts tun. Diese Not ist so groß, da müssen wir leider passen. Da müssen die Leute selber klarkommen. Müssen selber gucken, wo sie sich was zu essen herholen oder müssen halt verhungern. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und wenn man sich diese anderen Überlieferungen von dieser Geschichte noch anschaut, wird dieses Subjekt noch viel stärker, nämlich ihr. Gebt ihr ihnen zu essen. Und diese Jünger stehen da, was, wir? Das ist unmöglich. Und das ist aber ein sehr spannender Punkt in der Geschichte, denn bis wir nicht sehen, dass es unmöglich ist, was eigentlich hier verlangt wird, dass es nicht zu schaffen ist, was Gott hier verlangt, sind wir auch nicht qualifiziert, das zu tun. Was jetzt passiert, ist schon ziemlich ungewöhnlich, fast schon unglaublich. Denn ein einfaches Kind kommt. Dieses Wort für Kind könnte man auch mit Sklave oder Diener übersetzen. Zumindest zeigt das, dass es wohl eines der unbedeutendsten Wesen war, die da in dieser Menschenmenge waren. Und dieser Junge bringt 5 Brote und 2 Fische. Und er sagt, das ist, was ich habe. Und das ist schon verrückt, ja? Ein stringent denkender Mensch würde doch niemals seine paar Schnittchen anbieten und damit alle satt machen wollen, oder? Das hätte sich doch kein Erwachsener getraut. Diese Idee alleine schon ist doch lächerlich. Wie kann man nur so naiv sein? Und das gerade noch in dieser Situation. Ja? Niemand hat zu essen dabei. Und ich überlege mir, was hätte ich gemacht? Ich hätte vielleicht gerade mein Essen für mich behalten. Ich hätte es vielleicht nicht öffentlich gemacht, dass ich was zu essen dabei hätte. Die Leute hätten sich ja darum schlagen können. Oder zumindest hätte ich vielleicht diese paar Schnittchen doch sinnvoll einsetzen können, hätte sie meinen 2 Nachbarn geben können, hätte neue Freundschaften schließen können. Und ist nicht in so einer Situation, wo überall Mangel herrscht, das mein Besitz noch kostbarer? Ist es dann nicht unglaublich wertvoll, an diesem Ort da was zu essen zu haben? Und irgendwie ist es doch schon fast bezeichnend, dass da ein Kind kommt. Kann doch eigentlich nur ein Kind so naiv sein und da sein Essen hergeben? Und dann noch hoffen, dass das wirklich was verändert. Und wenn man sich das Essen noch genauer anschaut, ist es auch noch ziemlich spannend. Denn es waren Gerstenbrote. Das war das Brot der Unterschicht. Man hatte eigentlich viel lieber Weizenbrote gegessen. Aber es waren Gerstenbrote. Also das war irgendwie nicht ein reichhaltiges Vollkorn-Sauerteig im Holzofen gebackenes Biobrot. Nee, das waren Aufbackbrötchen von der Tanke oder vom Späti, die vielleicht schon nach ein paar Stunden wieder hart geworden sind. Aber das tut dieser Geschichte keinen Abbruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal so große Träume in mir, wenn ich Besitz hätte. Ja, und ich träume manchmal so von einem großen Wohnhaus in Berlin, mitten in der Stadt, mit 20 Wohnungen, was mir gehören würde. Ich würde natürlich meine Freunde und Leute zu Ferien mieten, da wohnen lassen, aber trotzdem noch genug verdienen, um nicht arbeiten zu müssen und könnte mal was spenden oder ehrenamtlich arbeiten, ja, das wäre ganz wichtig auch. Oder als kleiner Junge habe ich viel Fußball gekickt, war nie wirklich gut, aber ich hatte den Traum irgendwie doch, ein Fußballstar zu sein. Also nicht zu werden, weil dafür war es wirklich, wirklich zu weit entfernt, aber ich habe mir gedacht, was wäre denn, wenn man so ein Fußballstar wäre? Und nicht nur Fußballprofi, sondern eigentlich der Beste aller Zeiten. Dann hätte man doch eigentlich Einfluss, oder? Dann wäre man Vorbild für viele Millionen. Dann könnte man was bewegen. Dann könnte man auch mal den Reportern mal ein paar ordentliche Interviews geben. Nicht nur immer so diese Vereinspolitik geplätteten, nichtssagenden Interviews. Ja, dann könnte man mal richtig auf den Tisch hauen. Dann könnte man die Not beseitigen. Oder irgendwie zeigt das, dass man vielleicht im menschlichen Herz irgendwie so tickt, sich immer diese 200 Denare zu wünschen, wie dieser Philippus hier. Das wäre meine Befähigung, Gutes zu tun. Ich denke irgendwie da in irdischen Kategorien und denke an meine Potenziale oder besser, ich denke eigentlich eher an meine Beschränkungen. Ich messe mich an meinen Möglichkeiten, eher an meinen Unmöglichkeiten und drehe mich weg und sage, ich kann nicht helfen, ich kann hier nichts tun. Ich verfalle in eine Angststarre und ignoriere irgendwie die Not. Das kann keiner schaffen. Diese Not zu beseitigen ist unmöglich. Und vielleicht sehe ich meine Not auch oft immer nur oft unter dieser Lupe meiner Beschränkungen. Gerade deswegen, weil ich mich doch freue, dann irgendwie ein Alibi zu haben. Eben nicht helfen zu müssen, nichts tun zu müssen. Weil das alles viel zu weit entfernt ist, irgendwas bewegen zu können. Aber für Jesus hier ist es anders. Diese Leute müssen nicht weggehen und sich selber was zu essen holen. Er sagt, es gibt eine Möglichkeit und ihr macht es. Ich mache es. Du machst es. Ich könnte jetzt hier einmal durchgehen. Du machst es. Gerade dann, wenn man das Gefühl hat, unpassend zu sein. Gerade dann bin ich der Richtige. Bringt, was ihr habt, sagt Jesus. Und noch was ziemlich Besonderes passiert hier und was mir sehr viel Mut macht und was mir sehr viel zeigt, wie viel Empathie Gott hat. Denn Jesus verwandelt diese Brote nicht einfach irgendwie in was Besseres, in ein großes Festmahl. Ja, diese Gerstenbrote, diese wahrscheinlich schon hart gewordenen, dieses Unterschichtsessen. Ja, er macht daraus nicht irgendwie fettes Fleisch oder Kuchen. Unsere Potenziale müssen nicht in eine andere Materie erst verwandelt werden, sondern diese Gerstebrote reichen in Gottes Welt. Jesus verwendet genau dieses Brot, genau das, was dieser Junge bringt, das gibt er weiter. Jesus benutzt genau meine Möglichkeiten, um in dieser Not zu helfen. Aber er sagt, bring es her zu mir, lass es uns gemeinsam tun. Und wenn man das so sieht, könnte man denken, dieser Junge bringt so wenig. Bedeutet das vielleicht, dass immer wenig ausreicht? Ja, bedeutet das vielleicht, dass ich dem Bettler auf der Straße lieber 5 Cent gebe, anstatt 50? Aber das ist nicht die Einstellung, die dieser Junge hier an den Tag legt. Ich bin ziemlich überzeugt, dass dieser Junge hier alles gegeben hat, was er hatte. Alles Essen. Ich denke nicht, dass er noch 10 Schnittchen irgendwie im Rucksack gelassen hatte, sondern er hat alles gebracht. Darüber wird nichts gesagt. Wir wissen nicht, ob er sich erst satt gegessen hat und dann noch die Reste weitergegeben hat. Das können wir hier leider nicht lesen. Aber ich denke, so rein von der Logik ist das sehr wahrscheinlich. Denn wenn die einzige Person unter diesen 5.000, die was zu essen dabei hatte, so naiv war, dass dieses bisschen was ausrichten kann, dann denke ich, war diese Person sicherlich auch naiv genug, um wirklich auch alles zu bringen, um alles zu geben. Ich denke, dieser Junge hatte keine Vorräte zurückgelegt, sondern er hat alles gegeben. Und das bedeutet für mich nicht eine Ermutigung, sparsam zu geben. Also nicht 5 Cent anstatt 50 Cent, eher 50 Euro. Nicht, ich gebe wenig, Jesus macht das schon. Und ich gebe das ab, was ich abgeben kann, sondern Jesus sagt, gebt mir, was ihr habt. Gebt alles von euch. Ja, nicht nur einen kleinen Teil in eurem Leben, nicht nur ein kleines Teil, ein kleines Zimmerchen in eurem Herzen, sondern gebt alles. Und diese Geschichte lädt uns ein, nicht unbedingt einfach nur große Wunder zu erleben, sondern in der Nähe Gottes zu erleben, dass meine Möglichkeiten, meine Potenziale, mein Sein, mein Herz, mein Ich, dass das in Gottes Welt eine Rolle spielt. Und dass das Wenige, was ich oft habe, dass es trägt. Jesus zeigt uns, dass unser Einsatz im Vertrauen auf Gott nicht unbedingt ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern vielleicht vielmehr ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen kann. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Jesus überrascht uns, nochmal hoffentlich, ich hoffe, er hat euch schon mal überrascht jetzt. Jedenfalls, was ich sehr überraschend finde, ist, dass Jesus seine Revolution nicht, seine Revolution gegen die Not, gegen die Missstände nicht mit Waffengewalt startet. Nicht mit einem großen Kanonenschuss. Sondern er bricht Brot. Er beginnt seine Revolution nicht mit einem Gewaltakt, sondern mit einem Akt der Liebe. Ja, er gibt diesen Leuten da nicht eine Kampfausbildung, sondern er gibt ihnen eine Lektion im Liebe beweisen, eine Lektion im Brotbrechen. Jesus zeigt, was passieren kann, wenn ich ihm das zur Verfügung stelle, was ich habe. Jesus nahm das Brot, dankte, brach es und ließ es verteilen. Beim letzten Abendmahl nimmt Jesus auch das Brot, segnete es, brach es und ließ es verteilen. Als Jesus am Kreuz stirbt, segnete er auch und brach. Er segnete die Menschen, er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er selbst zerbrach, weil er starb. Jesus selbst wird zu diesem Brot des Lebens, das zerbrach. Wenn ich von Brot satt werden möchte, dann bringt es nichts, wenn ich das Brot da so schön liegen lasse und angucke und mich dran freue. Sondern dann muss es kaputt gehen. Dann muss ich es zerreißen, dann muss ich mir ein Stück abmachen, dann muss ich es in mich aufnehmen. Dann muss ich es kauen, dann muss ich es zersetzen und was dann noch alles passiert, das gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber damit ich satt werden kann, muss dieses Brot kaputt gehen. Oder wenn das Brot ganz bleibt, dann gehe eher ich kaputt vor Hunger. Damit Jesus für uns zum Brot des Lebens werden konnte, zur Quelle des Lebens, musste er zerbrechen. Jesus hat all meine Schwächen, all meine Fehler, all meine Begrenzungen, all meinen Widerwillen zu helfen, all meine fehlende Empathie anderen gegenüber. Er hat das alles auf sich genommen. Er hat es beseitigt. Und weil er den Tod überwunden hat, hat er das weggenommen. Die Quelle der Vervielfältigung, die Quelle für Leben, die Quelle für diesen reichlichen Überschwang, den wir hier sehen können, entsteht aus seiner Auferstehung. Er hat das Begrenzte überwunden. Er hat das Begrenzte dieser Welt durchbrochen. Er hat den Tod durchbrochen. Und wenn er nicht wieder auferstanden wäre, wenn er nicht diese menschliche Begrenztheit durchbrochen hätte, dann könnte hier auch niemand satt werden. Dann gäbe es keine Quelle für wirkliches Sattwerden. Was kann das für dein persönliches Glaubensleben bedeuten? Was kann das vielleicht für deine Annäherung an Gott bedeuten? Ich finde, Ruhe bei Gott zu suchen, hat keinen Selbstzweck. So, das ist die erste Erkenntnis irgendwie hier drin. Denn wenn man sich nochmal zurückschaut, wie diese Geschichte zustande gekommen ist, dann ist es doch so, dass die Jünger sich zurückziehen wollten mit Jesus zusammen. Ja, sie sind an diesen einsamen Ort gekommen, um Kraft zu schöpfen, um Stille zu haben. Aber es zeigt auch, dass dieser Moment der Stille und Ruhe vor Gott sich nicht darin ergötzt, sich von der Außenwelt abzuschotten, sondern eher darin, Empathie für die Außenwelt zu entwickeln. Wir können lesen, dass es Jesus jammerte, als er diese Menschen sah. Zum einen, ja, und er gab ihnen zu essen. Ganz normales Brot, aber er gab ihnen auch das Angebot, dass er zum ewigen Brot für diese Menschen werden kann. Diese Stille und Ruhe mit Gott ist eine Quelle, nicht nur meine Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern auch die meiner Umgebung. Aber auch so diese Ruhe und Stille vor Gott oder diese Zeit mit Gott kann uns auch helfen, in einer Balance zu bleiben zwischen Aktion und Aktionismus. Und das ist was, was man bei Jesus immer wieder sehen kann, dass es so dieses Muster gibt zwischen Rückzug, Stille, Zeit mit Gott und Zuwendung zu den Menschen. Ja, wie so ein Pendel, was immer so hin und her tickt. Und diese Geschichte zeigt, dass es irgendwie beides braucht. Jesus hat sich nie komplett zurückgezogen. Und er hat sich aber auch nie komplett in den Menschenmengen verloren. Die Begegnung mit Gott bewahrt davor, in blinden Aktionismus zu verfallen. Die Ruhe und Begegnung mit Gott hilft mir, gezielt und bewusst in Aktion zu gehen. Und wir können das an diesen Jüngern sehen. Sie hätten ja auch einfach schon mal anfangen können, das Brot zu verteilen oder 200 Denare zu sammeln oder irgendwas irgendwie loszulegen, als sie wussten, hey, wir brauchen was zu essen. Aber zum Glück war das Problem ein irdisch unlösbarer Sachverhalt. Sonst wären die Jünger wahrscheinlich nicht erstmal zu Jesus gegangen und hätten gesagt, hey Meister, was machen wir denn? Diese Unmachbarkeit hat sie zu Jesus hingetrieben, die Jünger. Und vielleicht stehen wir manchmal vor unlösbaren Aufgaben, weil es gerade uns in der Beziehung zu Gott helfen kann oder überhaupt erstmal zu Gott bringt. Ja, was machen wir? Was mache ich, wenn meine Ressourcen beschränkt sind? Dann brauche ich irgendwie einen Rat, ja, oder? Was wäre denn, wenn alles unbeschränkt wäre? Was wäre, wenn ich wirklich dieser Fußballstar geworden wäre oder dieses Wohnhaus hätte? Hätte mir das wirklich gut getan? Ich beobachte bei mir so fast so eine Art Lebensmuster, dass ich immer wieder an meine Grenzen komme. Und das ist auch gut so. Das ist nicht ein Zeichen davon, dass Gott in meinem Leben nicht wirkt, sondern ist eher ein Zeichen davon, dass Gott mich liebt und dass er mich in Beziehung gehen möchte mit mir. Wenn meine Finanzen alle sind, wenn mein Zeitplan explodiert, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich die nächste Woche schaffen soll, wenn ich keine Möglichkeit habe, irgendwie jemandem zu helfen oder keine Empathie habe für andere, dann kann ich nicht anders. Dann muss ich in diesen stillen, ruhigen Ort zu Gott gehen. Ich würde fast behaupten, dass es in meinem Leben diese Beschränkungen braucht. Sonst hätte ich wohl eine weitaus oberflächlichere Beziehung zu Gott oder mir vielleicht nie darüber Gedanken gemacht. Und das ist was mir sehr viel Mut gibt. Und mir diese Geschichte gibt mir sehr viel Mut, mich auch diesem Gott anzuvertrauen. Zu sehen, dass das, was ich habe, dass er das benutzen kann und dass er das benutzen möchte. Lass mich zum Schluss die Predigt nochmal zusammenfassen. Wir können hier sehen, dass für Jesus Not etwas weitaus Tieferes ist als nur Essen. Ja, dass es auch noch ein tiefer liegendes Level gibt, als dieses physische Level Brot. Jesus begegnet dem tiefen Hunger der Menschen in ihrer Seele. Und trotzdem, und das ist wiederum witzig, trotzdem geht er trotzdem darauf ein, ihnen Essen zu geben, ihnen Brot zu verteilen. Auch wenn er vorher gesagt hat, das Problem liegt eigentlich hier im Herzen bei euch. Und in diesem, wie er das Essen gibt, können wir auch sehen, wie Jesus ist. Er zaubert nicht einfach nur Nahrung, sondern er bezieht das Vorhandene ein. Er lässt dieses Wunder durch seine Leute, die ihm vertrauen, durch die Leute, die ihm nachfolgen, durch seine Jünger machen. Und letztlich finden wir darin eine Symbolik. In dieser Symbolik des Brotes finden wir einen Hinweis auf die wahre Quelle des Wunders. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch wieder auferstanden. Er hat den Tod und die Begrenzung dieser Welt überwunden. Und so können wir, auch ein Teil davon werden, zu erleben, wie diese Begrenzung überwunden werden. Ich kann also nicht mehr sagen, ich habe nicht genug, ich bin raus hier. Ich kann nicht helfen, ich habe nur schlechtes Brot, meine Brötchen sind schon hart. Oder ich habe viel zu wenig. Sondern vielmehr muss ich mir überlegen, ob das, was ich habe, nicht gerade das ist, was helfen kann. Ob das nicht gerade das ist, womit ich konstruktiv meine Nachbarschaft, meine Umgebung, meine Freundschaften gestalten kann. Amen.